Quantensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu Gedankensprünge, dem Podcast der drei Lübecker Hochschulen, in dem wir uns einmal im Monat ein sehr breites Thema suchen und uns mit ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber unterhalten. Heute starten wir eine neue Reihe. Wir wandeln in den nächsten Monaten durch die Jahrzehnte und schauen, welche Errungenschaften und Entwicklungen noch bis heute nachwirken. Wir beginnen mit dem Jahrzehnt der Mondlandung, des Mauerbaus und der Civil Rights Bewegung. Willkommen in den 60er Jahren. Wir werden über die erste Herztransplantation, Studierendenproteste, das Woodstock Festival und noch viel mehr reden. Ich freue mich auf das Gespräch mit unseren heutigen Gästen. Muriel Helbig, Präsidentin der TH Lübeck, Karl Klotz, Professor für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Uni zu Lübeck und Fabian Bade, Pophistoriker und Musikpädagoge der Musikhochschule Lübeck. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Ja, Fabian, führ uns doch mal ein. Wie klingen denn die 60er Jahre für dich?
Für mich persönlich klingen die 60er Jahre wie vielleicht der erste Gipfel der Popgeschichte. Ich Popgeschichte sage, meine ich breites Spektrum an populären Stilen. Und da, wo vorher noch so wie ein Baumstamm so einzelne Verästelungen vielleicht da gewesen sind, gehen jetzt da die stilistische Baumkrone auf. Da haben wir dann Rockmusik, Soulmusik, Folkmusik, Countrymusik, die ganze Hippie-Bewegung, Psychedelic Rock, und da, das ist so das Adoleszenzzeitalter der Popkultur oder das erste Adoleszenzzeitalter. Das ist für mich der Klang der 60er Jahre, diese musikalische Diversifikation.
Mhm, vielen Dank. Karl, in der Adoleszenz warst du selbst noch nicht in den 60er Jahren, aber du bist trotzdem unser Zeitzeuge in der heutigen Runde. Erzähl doch mal, wie hast du die 60er erlebt?
Ja. Ich bin ja Jahrgang 58, damit in den 60er Jahren schon langsam, am Ende der 60er Jahre 12 Jahre alt gewesen. War eine interessante Zeit für mich selber. Ich war tatsächlich jetzt in der Zeit noch etwas zu jung für die ganzen großen politischen Angelegenheiten. Aber dadurch, dass meine Schwestern älter sind, hat sich da viel in die Familie reingetragen, so dass es doch ganz, ganz lebendig war bei uns zu Hause. Ich konnte in den 60er Jahren dann auch schon meine ersten Narkosen machen, da allerdings aus berufsrechtlichen Gründen noch nicht an Menschen, und konnte aber, wir hatten im Garten einen Molch gefunden, der sein Oberarm gebrochen hatte, und der sollte natürlich versorgt werden. Dann habe ich ihm eine Narkose mit Äther gemacht, hat perfekt geklappt, er ist hervorragend wieder aufgewacht, und dann war der Berufswunsch natürlich fixiert.
Das ist ja toll, jetzt muss ich einmal kurz nachfragen, wo man als 12-Jähriger Äther herbekommt.
Ja, Äther gibt's, wird man natürlich nicht als Narkosemittel kaufen können als 12-Jähriger, aber das ist auch eine Reinigungslösung, und dafür gibt es in der Drogerie ganz einfach.
Das muss man auch erstmal wissen, nicht schlecht. Ja, Muriel, was für Gedanken oder für Bilder entstehen denn bei dir, wenn du an die 60er Jahre denkst?
Ich würde sagen, ganz viel Aufbruch und Veränderung, also irgendwie so der Wechsel von Schwarz-Weiß auf Farbe und von kürzeren auf längere Haare und vielleicht auch auf bunte Klamotten, und ich denke, ganz viel Umbruch, Bewegung, Ringen mit der Zukunft, mit dem, was man sich wünscht, was man will, wie man die Gesellschaft verändern will, und das eigentlich ja grenzenüberschreitend, und das finde ich unglaublich spannend.
Ja, vielen Dank. Ich habe ja dieses Bild von der Mondlandung sehr, sehr stark im Kopf, wenn ich an die 60er denke. Ja, sicherlich was uns auch auf viele Jahrzehnte in Folge dann auch geprägt hat. Ja, Grenzen überwinden ist vielleicht ein total gutes Stichwort für unseren ersten Themenblock. Da geht es nämlich um Menschen verbinden. Und es ist so, Muriel, du bist ja auch Vizepräsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und dieser DAAD, so heißt er kurz, hat am 30. Mai ein Abkommen getroffen, das heißt die Bundesrepublik und die Sowjetunion haben ein Abkommen getroffen über den kulturellen und technisch-wirtschaftlichen Austausch. Daraufhin gab es dann erste Stipendiaten aus der UdSSR, die 1960 in Deutschland eingetroffen sind. Gleichzeitig wird 61 die Berliner Mauer gebaut und ich finde das total verblüffend, dass die Wissenschaft sich im Prinzip aufgemacht hat, da den Austausch zu befördern und gleichzeitig politisch die Grenzen hochgezogen wurden. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, auch was dahinter steckt, wenn es darum geht, Wissenschaft grenzüberschreitend wirken zu lassen?
Ja, ich denke, Wissenschaft war ja schon immer grenzüberschreitend. Das ist ja kein neues Phänomen. Aber wenn wir jetzt über den DAD sprechen, der ist heute die weltweit größte Organisation für den akademischen Austausch und wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Und gerade in unserer deutschen Geschichte ist das wirklich faszinierend. Und man muss sagen, dass er gegründet wurde von einem deutschen Studenten aus Heidelberg, der große Affinität zu den USA hatte. Während des Zweiten Weltkrieges gab es natürlich Schwierigkeiten, da gab es auch den DAD für einige Zeit nicht mehr, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war der DAD und eben der wissenschaftliche Austausch ein ganz wichtiges Instrument, um wieder Kooperationen aufzubauen. Und zwar eben nicht nur auf wissenschaftlicher Art, sondern auch, was man heute als Science Diplomacy bezeichnen würde. Und das, was du eben genannt hast, ist ein Beispiel dafür, aber es gibt weitere Beispiele. Also zum Beispiel wurde die Außenstelle des DAD in London geöffnet, bevor wir eine Botschaftsvertretung hatten, Deutschlands in England. Und deswegen ist es eine Sache, wo wir auch heute vergibt der DAD 140.000 Stipendien pro Jahr und hat zig Projekte, Außenstellen, Wissenschafts- und Innovationshäuser und so weiter. Und das sind lauter einzelne Personen, Individuen, Projekte und so weiter, die eine Kooperation durchführen. Aber wenn man das Ganze zusammenzieht, dann sieht man, was dieser Austausch tatsächlich auch zwischen den Nationen bewirkt. Wenn wir jetzt auf das Beispiel, was du genannt hast, nochmal zurückkommen, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, also nach der Krim-Besetzung, da war natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir haben wirklich enge Kontakte mit Russland, wir haben enge Kontakte mit der Ukraine und der DAD ist ein Verein der Hochschulen, das heißt, er kann nicht sagen, macht es jetzt so oder so, aber er kann natürlich Zeichen setzen und unser Ansatz war immer zu sagen, wir lassen die Türen offen für alle, die kommen. Das machen wir bis heute. Es gibt nach wie vor das Büro in Moskau. Es gibt nach wie vor Stipendien nach Deutschland. Nur umgekehrt frieren wir es erstmal ein. Und ich halte es für einen extrem wichtigen Ansatz, dass wir diese Türen offen lassen und dass wir hier einen Gesprächspfad, einen Kooperationspfad aufrechterhalten, der möglichst auch politischen Tendenzen widerstehen kann und dauerhaft angelegt sein kann. Nur so kann es einem gelingen, dass wir dann auch in 200 Jahren vielleicht noch den DAD feiern.
Du hast gesagt, in die Richtung von hier nach Russland ist es im Moment eingefroren. Was ist da der Hintergrund? Also, weil man könnte ja auch sagen, wir lassen es in beide Richtungen auf.
Also wir wollten nach wie vor die Möglichkeit geben, dass wir Kooperation und Austausch haben und die Türen hier aufhalten. In die andere Richtung ist es schwieriger. Das sind zum einen natürlich Sicherheitsaspekte, die darf man nicht außen vor lassen. Und man muss auch immer sagen, wir richten uns da auch sehr stark zum Beispiel nach den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, in welche Richtung man Kooperationen aufrechterhält und in welche nicht. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wir trotzdem signalisieren wollten, es ist kein Normalzustand. Es ist kein Normalzustand, der wird hier sehr wohl so auch wahrgenommen und wir lassen uns jetzt nicht groß feiern für irgendwelche neue Projekte oder Kooperationen, wenn wir gleichzeitig diese Situation in Europa haben. Und das, finde ich, ist eine gute Lösung und die Stipendien nach Deutschland werden auch nach wie vor intensivst nachgefragt.
Sehr, sehr interessant. Außer der Wissenschaft ist ja die Musik auch so etwas, was Menschen über Grenzen hinweg verbinden kann. Fabian, vielleicht erzählst du uns da ein bisschen mehr zu.
Ja, da waren die 60er Jahre sicherlich ein wichtiges Jahrzehnt. Es ging ein bisschen früher schon los, im Zweiten Weltkrieg. In der Zeit wurde erstmals so eine offiziell genehmigte Öffnung auch oder kultureller Austausch zwischen verschiedenen Ethnien gefördert in den Armed Forces der USA. Und spätestens dann in der Nachkriegszeit gab es diesen musikkulturellen Austausch, dass Menschen verschiedene Sozialisationen, Backgrounds diese Musiken kannten. Und das schwelte schon in den 50er Jahren, so im Rock'n'Roll-Zeitalter. Und ist dann in den 60er Jahren so losgebrochen, dass also ganz viele Ausprägungen, Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, auch Soul in der Frühform, dass es sowas schon gab und dass es das Potenzial hatte, einfach Dinge zum Ausdruck zu bringen, die vor allen Dingen junge Menschen für problematisch oder für falsch gehalten haben. Und das konnte funktionieren, weil zeitgleich die 7-Inch-Single eingeführt worden ist von zwei Plattenfirmen und die genauso viel gekostet hat, wie das Durchschnittstaschengeld amerikanischer Teenager war. Es hat jetzt alles noch einen sehr engen Blick so auf die westliche Welt, aber da gab es so ein paar Parallelentwicklungen und das hat das heißt diese medialen Entwicklungen und die popkulturellen Entwicklungen irgendwie zusammengetragen. Und die ganze Anlage, ganze Struktur dieser Popmaschine war dann so, dass es diese Botschaften transportieren konnte. Und spätestens in den 60er Jahren, als im Zuge der ganzen politischen Entwicklung junge Menschen auf die Straße gegangen sind, ist natürlich Kultur, also Musikkultur, ein Ausdrucksmedium. Und die oberflächlichste Ausdrucksform wäre dann der Text. Aber auch vielleicht der Klang, dass der aggressiver wurde mitunter. Und das hat natürlich irgendwie dazu beigetragen, das Ganze in die Welt zu tragen. Und zwar für die verschiedenen Jugendkulturen, die verschiedenen Musikkulturen. Da ist alles durcheinander geflogen.
Würdest du sagen, dass bei einer dieser Kulturrichtungen dieses verbindende Element zwischen Menschen besonders stark ist?
Ja, ich würde sagen, dass das bei Rockmusik, Soulmusik, Countrymusik bei diesen Ausprägungen besonders ausgeprägt ist, weil die sich alle verpflichtet, oder viele Musikerinnen, Musiker und Menschen, die das ausgeübt haben, sich verpflichtet gefühlt haben, progressiv zu sein, heute will man sagen, woke zu sein. Und also auch die, um es mit deinen Worten, Muriel, zu sagen, die Türen offen zu lassen für andere Andersdenkende, für andere Varianten vielleicht der gleichen Geschichte. Und das würde ich so als Ausweis nehmen.
Ja.
Wie war denn die Verhältnis der Musiken vor und nach dem Krieg? Wann war denn nach dem Krieg die amerikanische Musik in Deutschland überhaupt akzeptabel? Oder war die ganze Zeit gleich akzeptabel? Ich weiß das gar nicht so genau.
Also wir hatten ja eine besondere Situation durch die Aufteilung in Ost und West und durch die Besatzungsmächte. Und die USA haben in ihrer Zone die sogenannten Amerika-Häuser eingeführt und dann als Top-Down-Kultur dann eben festgelegt, welche Literatur ist zu lesen, welche Musik ist zu hören, welche Comics oder das zur Verfügung gestellt. Und zumindest Menschen, die diese Häuser aufgesucht haben und nicht so viel Alternative hatten, kein Geld, haben das natürlich gerne angenommen. Also das auch ein bisschen Geschmacksdiktat geht vielleicht zu weit, aber ein bisschen Vorgaben über Radiosender, Rundfunk, Fernseh, Presse. All diese Dinge. Dadurch wurden natürlich amerikanische Kultur besonders gefeatured. Und das würde ich sagen, war das Erste, was salonfähig war. Verschiedene Ausprägungen, tatsächlich sogar Rock'n'Roll, auch wenn das kontrovers in den USA diskutiert wurde. Also waren die amerikanischen Ausprägungen, populärkulturellen Ausprägungen vielleicht das, was mit der größten Wucht so in Deutschland eingetroffen ist. Und ich wage jetzt mal die These, vielleicht aufgrund der großen Quantität vielleicht auch schneller zu einer Akzeptanz geführt hat vielerorts, weil man besonders häufig damit konfrontiert wurde.
Aber England spielt doch auch eine große Rolle, oder? Also die Musik, die aus England rüberkam, wie war da die Geschichte?
Ja, in den 60er Jahren spricht man, obwohl das ein kriegerischer Begriff ist, von der British Invasion. Also es ist eigentlich problematisch, dass dieser Begriff ist, aber der hat sich in der Popkultur so festgesetzt und bezeichnet aber auch irgendwie so eine Ausnahme. Ne? Also ich würde sagen, dass im Wesentlichen die Vereinigten Staaten popkulturell die Pacemaker waren. mit der Ausnahme ein paar gewisser Ausprägungen, gerade in den 60er Jahren. Namentlich sind das dann vier Bands, die Beatles, die Rolling Stones, The Who und die Kings, mit K geschrieben. So. Und die dann eine Rolle gespielt haben. Natürlich gab es immer wieder mal wichtige Bands. Es war aber, was die Quantität angeht, eine Unterzahl. Aber das soll jetzt nicht die Wirkmacht wegdiskutieren von den Beatles zum Beispiel, die gehabt haben. Natürlich nicht.
Stichwort Wirkmacht. Ich muss dich einfach fragen, wir haben gehört, 1961 wurde die Mauer gebaut. Wie schätzt du den Einfluss von David Hasselhoff auf den Fall der Mauer ein?
Ich habe keine Ahnung, wie der Einfluss von David Hasselhoff auf den Fall der Mauer ist. Es gibt da so viele Stories, die möglicherweise wahr sind oder eher Verschwörungstheorien, dass ich mich dazu besser nicht äußere. Ich weiß es nicht.
Wer weiß, vielleicht können wir das dann in der Folge zu den 80er Jahren klären.
Das muss nochmal aufgearbeitet werden. Ich schätze seinen Einfluss grundsätzlich eher gering ein.
So. Das ist ja fast Blasphemie hier. Alles klar. Wechseln wir einmal kurz das Thema und machen einen kleinen Gedankensprung. Es gab einen großen Skandal der Medizingeschichte in den 60ern, nämlich den Contergan-Skandal. Das war einer der gravierendsten Arzneimittelvorfälle in der Geschichte, der letztendlich zu einer nachhaltigen Verbesserung der Arzneimittelsicherheit und des Verbraucherschutzes führte. Karl, Contergan ist jetzt nicht dein engstes Wissenschaftsfeld, aber vielleicht kannst du uns trotzdem erzählen, was dieses Medikament bewirkt hat, vielleicht auch bis in die heutige Zeit hinein.
Ja, Contergan war sicher da die größte Katastrophe, die da passiert ist. Es ist auch so, dass die Erkenntnis, dass dieses Contergan schuld ist an diesen schrecklichen körperlichen Mängel, die da entstanden sind, hauptsächlich das Nichtwachsen von Armen und Beinen. Und da ist dann die Hand direkt an der Schulter angewachsen gewesen und solche Sachen. Also ganz dramatische Komplikationen und Nebenwirkungen, die dieses Medikament hatte. Das ist schneller erkannt gewesen, als es dann tatsächlich zum Stopp des Medikaments geführt hat. Und das sind natürlich immer dann besonders dramatische Geschichten, weil man davon ausgehen kann, dass man, wenn man konsequent an die Sache rangegangen wäre, vielleicht einige von diesen Schicksalen hätte vermeiden können. Das Medikament gab es ja schon Ende der 50er Jahre und meine Mutter hatte auch die ganze Zeit ihrer Schwangerschaft mit mir dieses Medikament auf dem Nachttischchen liegen und hätte das, wenn es einen Anlass dazu gegeben hätte, gerne genommen, ist von ihrem Bruder, der Gynäkologe war, wärmstens empfohlen worden. Also da bin ich glücklicherweise durch ausbleibende Probleme meiner Mutter drumherum gekommen, aber es war nur 30, 40 Zentimeter weg von.
Was für ein Glück, ja. Es ist manchmal, wie das Leben dann so spielt, ja. Ne?
Ja. Und ich glaube, dass auch die Contergan-Affäre weiterhin so bekannt ist, dass er immer herangezogen wird, wenn solche Sachen in anderer Form aber auftreten und wenn davon, wenn Verdachtsmomente entstehen und so hat das jetzt wahrscheinlich immer noch eine sehr große Wirkmacht bei weiteren Medikamentenbeobachtungen. Auch jeweils die Behörden, die Medikamente zulassen, die Medikamente bewerten oder zum Beispiel so Vorgänge, dass rote Briefe von den Herstellern verschickt mehr werden müssen, wenn auch nur kleine Probleme auftreten oder Verdacht geäußert wird. Das hat sich durch solche Sachen ganz besonders stark entwickelt. Also ohne das hätten wir solche Meldungspflichten noch nicht.
Wir haben aber ja weiterhin Probleme, oder? Also wenn ich jetzt an Fentanyl denke oder Ähnliches, da habe ich nicht das Gefühl, man hätte sich so viel weiterentwickelt, oder ist das jetzt nur die Wahrnehmung?
Ja, Fentanyl in den Vereinigten Staaten ist das ja das größte Problem, weniger stark, aber durchaus auch in einer gewissen Weise auch in Deutschland. Da weiß eigentlich jeder, was los ist. Das sind keine unklaren, also komplett überhaupt keine Art von unklaren Nebenwirkungen der Medikamente. Das ist völlig klar, was damit ist, aber da ist es ja so, dass durch geschicktes Lancieren, sozusagen Anfüttern der Patienten, tatsächlich dann Abhängigkeiten entstehen, die zu kommerziellem Erfolg dieser Medikamente führen, weil die einfach unheimlich stark gekauft werden müssen, weil diese Abhängigkeiten da sind. Und das ist natürlich eine nicht pharmarechtliche, aber natürlich eine humane, unglaubliche Unverfrorenheit, Leute süchtig machen, denen das so leicht den Zugang machen, dass sie da nach kleinen, gut indizierten Situationen dann weiter an dem Medikament dranbleiben. Aber da ist tatsächlich eigentlich alles völlig bekannt. Die ganzen Mechanismen sind bekannt, aber es wird trotzdem da in die Bevölkerung gebracht mit unglaublichen Folgen.
Ja. Und bei Contergan wusste man es nicht, nee. Aber du hast doch eben gesagt, man wusste es ab einem bestimmten Zeitpunkt eben doch.
Also man hat... Ja, das ist immer im Nachhinein dann einfacher zu überlegen. Man hat gedacht, ja, was könnte es sein, was verbindet all die Frauen, die Kinder mit diesen Missbildungen dann zur Welt gebracht haben. Und da war natürlich ein gewisser Wunsch, insofern ist es vielleicht auf der Ebene tatsächlich ein bisschen gleich, ein gewisser Wunsch von den pharmazeutischen Herstellern, das bisschen unterm Teppich zu lassen, und zu warten, bis es nicht mehr anders möglich war, als das anzuerkennen. Es ist ein unglaublich erfolgreiches Medikament gewesen. Und das Schicksalshafte ist daran auch, dass eigentlich sogar jetzt noch in Pharmakologie-Vorlesungen gesagt wird, dass es das ideale Medikament für den Zweck ist. Es hat bloß ein ganz kleines Problem, nämlich Missbildungen schrecklichster Art hervorzubringen. Also wenn man genau wüsste, wenn man den Frauen das in den entscheidenden Wochen sicher vorenthalten könnte, dann würde das eins der besten Medikamente sein mit wahrscheinlich unheimlich großem kommerziellen Erfolg oder medizinisch kommerziellen Erfolg.
Ja, ich habe gerade beim Thema süchtig machen ganz klischeehaft an die Musiker denken müssen. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht, Fabian, der Drogenkonsum auf erfolgreiche Popmusik?
Ich glaube, der spielt eine sehr unterschiedlich große Rolle. Wir sind ja jetzt bei den 60er Jahren, da spielt er vielleicht eine größere Rolle als in anderen Jahrzehnten. Auch da, stilistisch kommt es ein bisschen drauf an. Es gibt so Internetseiten, ich glaube, eine heißt rockdeath.irgendwas, die sich damit auseinandersetzen. Dann kann man so nachlesen, irgendwie welche Art von Drogen und Alkohol und welche Überdosis, woran, wer ist wann, woran gestorben. Mhm. Und da schlackern mir selber so ein bisschen die Ohren, wenn ich sehe, wie viele das sind. Also selbst aus meiner Perspektive als Pophistoriker, dass ich vielleicht das unterschätzt habe ursprünglich, aber sehe, dass das also eine große Rolle spielt. Also in den 60er Jahren kann man davon ausgehen, dass verschiedene Dinge genommen worden sind. Karl kann das dann medizinisch einordnen, aber ich glaube, Mescalin, ist das ein Alkaloid? Mescalin, ja. Auf jeden Fall wichtige Droge der 60er Jahre. Marihuana natürlich, LSD. Und das war auch so ein bisschen Genre- und Stilabhängig gewesen, was, wo, an welchem Ort so. En vogue gewesen ist. Also Mescalin, soweit ich weiß, in den USA sehr verbreitet. Marihuana wahrscheinlich am ehesten. Ich vermute mal, dass es am günstigsten war, aber ich bin da kein Experte. Und spielt eine große Rolle. Und die Idee, die dahinter steht, ist vielleicht ein bisschen ähnlich für verschiedene Musikerinnen dieser Zeit, nämlich eine Art transzendentale Erkenntnis durch Bewusstseinserweiterung zu erlangen. Ich meine, das wollte schon Goethes Faust. Mhm. Ja, das Thema ist irgendwie nicht neu. Und aber vielleicht so ein bisschen den Shortcut zu wählen, das irgendwie zu tun und irgendwie andere Sphären zu ergründen und zu durchdringen. Und da gibt es auch Ausprägungen, wo das absolut tabu ist. Also bestimmte
Country-Subgenres zum Beispiel. Da wird zwar Alkohol getrunken und vielleicht Zigaretten geraucht, aber so Drogen gehören da gar nicht hin. Und würde ich sagen, in der Soul-Music ist das aber sehr weit verbreitet und bei Rockmusikern auch.
Also. Und was passiert, Karl, wenn diese Musiker, die Drogen konsumiert haben, dann letztendlich vor dir stehen und operiert werden müssen?
Also, das ist recht unterschiedlich. Das kommt sehr stark darauf an, wie lange der Missbrauch von Opiaten, insbesondere Heroin, angedauert hat, wie der Körper schon darauf reagiert hat. In einer gewissen Weise muss man sich dann auf alles einstellen. Entweder, dass die Medikamente, die man selber gibt, das sind ja auch dann Opiate, also ziemlich ähnliche Medikamente wie die, die zum Missbrauch benutzt werden. Wie die jetzt dann funktionieren, wie stark die eingesetzt werden müssen. Manche brauchen erheblich mehr von diesen Opiaten, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Bei uns jetzt nicht der Rausch, sondern die Schmerzfreiheit. Manche, die schon länger dabei sind und vielleicht schon die entsprechenden Organschäden davon getragen haben, die brauchen dann viel weniger. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte. Eine ganz starke Regel ist für den Umgang mit Opiatabhängigen auch, dass wir immer fragen, wie viel er davor so im Allgemeinen nimmt, ob er andere Sachen dazu nimmt, das ist von großer Bedeutung. Und wenn wir dann im OP stehen, kommt sehr häufig vor, dass der Drogenabhängige sagt, ey Doc, komm mal schnell her. Dann flüstert er einem ein, gib mir doch die Opiate schnell vorne weg, dann kriege ich wenigstens auf Kassenkosten einen richtigen Kick ab. Aber das ist sehr verpönt, das sollen wir bei uns also auf keinen Fall machen, sondern wir machen da eine reine medikamentöse Einschlafaktion. Und wenn er dann tief und fest schläft und keinen Kick mehr da mitkriegen kann, dann bekommt er die Schmerzmittel.
Der Fabian hat dazu eine Frage.
Genau, also ich frage mich, gehst du eigentlich davon aus, wenn du jetzt suchtkranke Menschen vor dir hast in so einem Vorgespräch, dass sie dir da die Wahrheit sagen? Das wäre jetzt so meine größte Sorge, dass wenn ich so jemand befrage, ja, was hast du eigentlich genommen, wie viel davon und wann, wäre meine große Befürchtung, dass diese Aussagen unzuverlässig sind.
Hätte ich auch zunächst so gedacht, aber die Patienten oder User oder wie auch immer man es ja da in dem Moment nennen will, die wissen ganz genau, dass es sehr stark von sehr großer Bedeutung ist, dass der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin weiß, was sie erwartet oder ihn. Und deswegen sind die, glaube ich, ich kann es ja nicht ganz direkt überprüfen, ziemlich ehrlich. Sogar manchmal werden Sachen genannt, wo man eigentlich mit gesundem Menschenverstand davon ausgehen könnte, dass sie gar keine große Bedeutung haben. Wenn jemand sagt, er hat vor 4 Wochen einen Joint geraucht, also das macht jetzt wirklich überhaupt nichts. Aber das gestehen die sozusagen einem dann manchmal und wollen, dass man das weiß, dass man das in seine Überlegungen mit einbezieht.
Und wie ist es mit ehemaligen Drogenabhängigen? Also ich stelle mir das ähnlich vor wie mit Menschen, die nicht mehr Alkoholiker sind und einmal was trinken, dann wieder rückfällig werden können. Ist da auch eine Gefahr? Müsst ihr da irgendwie drauf reagieren?
Also wenn wir da tatsächlich vorneweg, also die normale Narkoseeinleitung ist so, dass wir zuerst die Opiate geben, warten bis die brauchen nämlich ein bisschen länger als die anderen Medikamente, bis die eine gewisse Wirkung erzielt haben und dann fangen wir mit dem Einschlafen lassen an. Das ist das normale Vorgehen und das macht man nicht bei Drogenabhängigen und würde man auf gar keinen Fall auch bei ehemaligen Drogenabhängigen machen. Da könnte es tatsächlich passieren, wenn man denen das Medikament gibt, die tatsächlich den dann ja damit verbundenen Rausch mitkriegen würden, dann könnte das tatsächlich durch diese einmalige Gabe passieren, dass die wieder zu den Opiaten greifen, zum Heroin greifen. Da muss man sehr stark aufpassen.
Ja, wunderbar. Sehr stark aufpassen muss ich hier auch, dass ich nicht meine ganzen Fäden in der Luft verliere, weil wir wirklich sehr, sehr viele Aspekte heute in dieser Folge behandeln. Und das bringt mich zu der Studentenbewegung der 60er. Muriel, letztendlich hat die ja mit zur Gründung der Fachhochschulen beigetragen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist jetzt ja mal ein harter Cut, den wir hinlegen.
Dafür sind wir hier berühmt.
Ja, interessant, ne? Also wenn man an die 68er oder an die 60er Jahre denkt, dann denkt man, glaube ich, an vieles, aber nicht unbedingt daran, dass auch die eigentlich als Musterschüler geltenden Ingenieurschüler auf die Straße gegangen sind. Das haben sie auch gemacht vor den 68ern. In den 66ern ging es los. Und es gab verschiedene Gründe, warum sie protestiert haben, und zwar zusammen mit ihren Dozierenden. Ich weiß gar nicht, ob die damals noch Lehrerinnen und Lehrer hießen. Und der Hintergrund war, dass es eben sich nach wie vor um Schulen handelte, vom Status her, wo man eben diese Ausbildung bekam. Und das hatte verschiedene Komplikationen. Also zum Beispiel gab es ein neues Rahmenrichtwerk, was Ingenieure nur noch in ihrem Beruf zur Zulassung gebracht hat, wenn man ein Hochschulstudium absolviert hatte. Das war jetzt nicht aus Deutschland kommt, sondern schon aus einer Art europäischen Vorläufergemeinschaft. Aber das hat natürlich unseren Ingenieursschülern, das waren fast alles oder wahrscheinlich waren es alles Männer, in ein Hintertreffen gebracht. Es gab ein Vorläuferprogramm vom BAföG, für das sie nicht, was sie nicht bekommen konnten. Und insgesamt waren sie der Ansicht, dass die Ingenieurtätigkeit in eine wissenschaftliche Tätigkeit gehört. Und wenn man den Ansprüchen aus der Arbeitswelt, unsere Innovation, das, was man braucht, gerecht werden möchte, dann muss man aus diesem Schulstatus raus und auf eine wissenschaftliche Ebene gehoben werden. Und sie fingen eben an, in den 66er Jahren auf die Straße zu gehen, sehr, sehr friedlich. Und im Nachhinein wurde das teilweise auch so eingeordnet, dass man gesagt hat, das war gut so, weil wenn es auf die krawallige Art und Weise gewesen wäre, dann hätte man vielleicht seine Erfolge nicht erzielen können. Auf jeden Fall wurde das dann politisch diskutiert und es gab dann auch Pläne, um eben die Ingenieurschulen in eine Hochschulform zu bringen. Dann kam der Begriff Fachhochschule auf, der war ursprünglich nicht sehr beliebt, aber dann fiel einem nichts Besseres ein. Und dann irgendwann hat man sich über die Bundesländer hinweg darauf verständigt, dass man diese Fachhochschulen einführt, eben aufbauend auf diesen Ingenieurschulen. Und dann war tatsächlich 69 Schleswig-Holstein das erste Bundesland, was dies umgesetzt hat. Das heißt, die ersten Fachhochschulen sind tatsächlich in Kiel, Flensburg und Lübeck gegründet worden.
Ein Tusch für Schleswig-Holstein. Jetzt wünschte ich mir, jetzt gucke ich unseren Tontechniker an, dass wir hier mal ein paar Soundeffekte hätten. Aber dafür vielleicht auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen das hier meistens als One-Take auf. Deswegen bekommen Sie hier Gespräch pur, aber stellen Sie sich gerne den Tusch vor. Trotzdem war die Gattung Fachhochschule ja auch noch deutlich anders als die Universität dieser Zeit. Kannst du uns darlegen, wo da so die zentralen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gattungen lagen?
Ja, und das zieht sich teilweise auch noch bis heute durch, ne? Also diese Tradition in dem Ingenieurbereich ist nach wie vor sehr, sehr prominent. Es kamen dann weitere Bereiche dazu, vor allem Sozial- und Gesundheitswissenschaften, aber noch weitere. Bis heute gibt es ja bestimmte Fachrichtungen, die es an wie sie heute heißen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften nicht gibt. Also zum Beispiel Jura oder auch Medizin, Gesundheitswissenschaften auf jeden Fall, aber andere eben nicht oder nur in Kombination oder in Kooperation mit Universitäten. Das ist quasi der eine Punkt. Was aber, glaube ich, am stärksten nach wie vor die Kultur an Hochschulen für angewandte Wissenschaften prägt, ist eben dieses aus der Lehre kommen. Das ist nach wie vor das Hauptfundament, auf dem die Hochschulen für angewandte Wissenschaften stehen. Das Angewandte ist extrem relevant. Das steht ganz vorne, dass die Kooperation mit außerhochschulischen Partnern und das Lösen von realen Problemen ein Hauptaugenmerk ist der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und was wir natürlich auch noch haben, ist, dass der Bereich der Forschung, also dass an Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch geforscht wird, der kam erst in den 80er Jahren, das heißt die ersten 20, 25 Jahre, nach der Gründung, ja, also es sind ja seitdem viele, viele neue Hochschulen für angewandte Wissenschaften gegründet worden und dann kamen die Wende, da kamen auch nochmal neue hinzu, also es sind nicht alle jetzt 55 Jahre alt, aber über die Zeit hinweg in den 80ern kam eben Forschung noch als wichtiger Bestandteil dazu und man merkt einfach, dass da immer noch von der Außensicht auf die Hochschule für angewandte Wissenschaften Nachholbedarf besteht, während es in den Hochschulen für angewandte Wissenschaft schon vollkommen klar ist, dass man keine angewandte Lehre mehr machen kann, ohne dass auch angewandte Forschung dazu gehört. Mhm.
Dankeschön. Es gab ja nicht nur diese friedlichen Studierendenproteste, es gab da ja auch durchaus ein bisschen Krawall. Und das auch nicht nur in Deutschland, sondern international. Fabian, vielleicht magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen und auch, was das wiederum auf die Musik zurückgespielt hat.
Ja, das ist ein Riesenthema der Popgeschichte der 60er Jahre. Und ich würde sagen, sowohl in Deutschland, ich überlege gerade, wie der durch Polizeigewalt umgekommene Student heißt. Ich glaube, Enno ohne Sorg. Benno ohne Sorg, irgendwie bei diesen Protesten. Das ist dann auch Thema von Songs. Falco hat in einem Song, der heißt Auf der Flucht, da unter anderem, da zählt er so verschiedene Proteste auf, da drauf Bezug genommen. Und wir brauchen gar nicht anfangen, bei Rock und Soul und Folk-Stücken jetzt zu suchen, sondern da wird das auf der Textebene, aber auch auf einer musikalischen Ebene ganz zentral zelebriert. Also mach mal ein Beispiel, so Bob Dylan, Joan Baez, die so topical Songs, die sich mit tagespolitisch aktuellen Themen befasst haben, auf den Studentenprotesten präsent waren, als SprecherInnen und als SängerInnen und, da aufgetreten sind. Rock-MusikerInnen, Bands, die auf Festivals gespielt haben, die zum Teil selber initiiert haben, die Festivals mitorganisiert haben oder ohne Gagen gespielt, im Soul-Bereich auch. Also es gibt ganz verschiedene Geschichten, aber es ist eine riesengroße Rolle. Das geht so weit, also ich mache mal ein Beispiel für einen Soul-Künstler, Berry Gordy Jr., der Chef von Motown Records, hat Martin Luther King zum Motown Recording Artist gemacht, dem er dann also politische Figuren gesigned hat. Und er hat diese I Have a Dream-Rede als Schallplatte rausgebracht. Also er hat auch Politik zu Popkultur gemacht, die ist nicht mit Musik unterlegt, einfach die Rede an sich. Dieses Statement veröffentlicht, gesagt, okay, wir sehen uns in dieser Tradition. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob der das kommerziell ausschlachten wollte und wie man das dann ethisch einordnen will für sich selber. Aber der war ein ganz großer Drive in den verschiedenen Szenen, so diese Protestbewegung auch, also die popkulturelle Macht, die man hatte, zu nutzen, um das zu verbreiten.
Auch an den Hochschulen oder mit
Studierenden? Also du hast ja eben davon gesprochen, aus dieser Ingenieursberufperspektive, dass Studierende das mit ihren, das gesagt, Lehrerinnen und Lehrer hießen, die noch zusammen gedacht haben. Da bin ich nicht ganz sicher, soweit ich weiß, nein. Aber dass das zum Beispiel in den USA und auch an deutschen Universitäten dort verortet wurde, diese Konzerte, Festivals, Proteste, Aufmärsche, das auf jeden Fall. Und wie sich jetzt quantitativ Lehrende daran beteiligt haben für die einzelnen Standorte, bin ich nicht so sicher. Aber in den für Folk-Music, Soul-Music, Rock-Music und die zentralen Player ist es halt waren die Universitäten so ein Umschlagplatz, um das zu nutzen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen für einiges eine Mogelpackung. Bob Dylan ist so einer, der immer so inszeniert wird. Auf der anderen Seite ist er halt auch ein riesen Lügenbaron. Das sage ich jetzt absichtlich so, ohne seine Leistung schmälern zu wollen. Aber der hat halt ganz viel Legendenbildung betrieben. Erzählt, er sei zu Hause weggelaufen und alle möglichen Geschichten so gesponnen, um sich selbst irgendwie interessanter zu machen. Man kann in Greenwich Village in New York sich die Cafés angucken, in denen er gespielt hat. Da gab es 20 Jahre Cappuccino, bevor es das in Deutschland gab. Und also sitzt da mit Joan Baez und seiner Ray-Ban-Brille auf und also ganz viele Sachen stimmen gar nicht, aber trotzdem war es natürlich so, dass der eine wichtige Figur war und der hat die Studentenproteste befeuert und es hat irgendwie geholfen, solche Figuren zu haben, die da vorne aufmarschieren und das dann nutzen. Also das kann man so sagen für Rock, Soul und Folk-Music ganz besonders, dass die Studentenproteste so ein zentraler Umschlagplatz waren.
Inwiefern ist das Woodstock Festival so der popkulturelle Höhepunkt der 60er?
Ja, das hast du jetzt gesagt. Das ist ein,
das ist eine These.
Ein popkultureller Höhepunkt der 60er Jahre. Das war ja, ich glaube, es gibt viele
Geschichten darüber, auch so eine Legendenbildung, die das irgendwie glorifizieren. Das war alles reichlich ungeplant. Es fand gar nicht in Woodstock statt, das war nur der Plan. Das fand dann 70 Kilometer weiter statt. Ich glaube, der Ort hieß Bethel, so wie Bethel, der Stadtteil in Bielefeld. Und das ist irgendwie, ja, das ist ja so ein bisschen so wie Lübeck Rock in Finkenwerder stattfinden zu lassen, so von der Distanz etwa. Und ja, das ist einfach eine reichlich chaotische Geschichte. Da ist dann eins zum anderen gekommen. So ein bisschen wie vielleicht 20 Jahre später bei Live Aid, dass sich so eine Dynamik entwickelt hat. Wenn X dabei ist, dann will ich auch als Y auch mitmachen. Und man kann vielleicht sagen, das ist quantitativ, also von den Besucherzahlen, dass die größte Veranstaltung war und vielleicht die allergrößte Wirkmacht hatte, eine größte Massenveranstaltung. Und dann die verschiedensten popkulturellen Ausprägungen auch so richtig in die Welt hinaus katapultiert haben. Ich mache nochmal einen Vergleich, du hast von der Mondlandung zweimal gesprochen. Mhm. Und vielleicht kann man sagen, dass das so eine Art popkulturelle Landung ist in den verschiedensten Orten auf der Welt. Ich glaube, das ist Woodstock.
Mhm. Ich wollte dich jetzt eigentlich noch fragen, wenn es nicht Woodstock ist, was denn für dich das popkulturelle Highlight der 60er gewesen wäre?
Also in einem Jahrzehnt, in dem JFK beim Attentat ums Leben kam, sein Bruder Martin Luther King, und jetzt kann man die Liste noch fortspannen, gibt es auch Highlights, Positiv-Highlights, das Gegenteil, nämlich so Momente ohne Kriminalität. Zum Beispiel die Beatles treten in der Ed Sullivan Show auf und Kriminalität setzt für einige Minuten aus, wenn nichts passiert, weil alle diesem Moment beiwohnen. Sowas Ähnliches, da wird noch nicht so oft drüber gesprochen, hat James Brown nochmal verursacht, indem er ein Konzert, heute würde man Stream sagen, also für die Ausstrahlung, zur freien Verfügung gestellt hat. Und das sind so weniger bekannte Events, aber die für mich ein ganz großes Potenzial haben, Zeichen zu setzen, welche friedensstiftende und gemeinstiftende Wirkung Popmusik haben kann. Mhm. Das würde ich dazu zählen.
Fabian, wenn du jetzt so darüber sprichst, wie in den 60er Jahren die Musik und eben auch die Proteste seitens der Studierenden zusammengespielt haben, für heute würde ich das nicht mehr so wahrnehmen. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich finde, auf der einen Seite haben wir ja jetzt im letzten Jahr wieder mehr Proteste gehabt an den Hochschulen. Ich habe das fast so wahrgenommen, als wären wir unglaublich erschrocken darüber, anstatt vielleicht auch noch mal zu überlegen, dass in den 60er Jahren da ja wirklich was Produktives draus entstanden ist. Also dass es vielleicht ab und zu mal ein Gerüttel auch sein darf. Aber jetzt diese Verbindung zur Musik würde ich gerade gar nicht so stark sehen. Oder ist das jetzt hier eine eingeschränkte Sichtweise?
Nee, ich finde es eine super Sichtweise. Ganz spannend, dass du das jetzt ansprichst. Ich stelle mal eine These auf. In den letzten 20, 25 Jahren hat sich in vielen stilistischen Ausprägungen der kreative Prozess, sagen wir mal nicht Komposition, sondern Songwriting im popkulturellen Kontexten, so ein bisschen verlegt von entweder eine geniale Person hat sich das alleine ausgedacht oder eine Band, eine Gruppe hat das zusammen gemacht. Und dieser Prozess ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Jetzt gibt es so Gruppen-Songwriting, Songwriting-Camps ist so das Stichwort im 21. Jahrhundert. Da gibt es dann eine Person, die ist für den Text zuständig, eine Person, die ist sogenannte Beatmaker oder Beatmakerin, Person Topliner, die ist nur für die zentrale Melodie, der Hook, eine Person, die Bridge schreibt. Und da gibt es dann so ein Teamwork, also völlig klare und nüchterne Aufgabenteilung. Für mich hat das was absolut Unkünstlerisches. Also ich bin da sehr altmodisch bei. Ich finde, das ja nimmt vielen Pop-Ausprägungen irgendwie das Künstlerische und auch das überraschende kreative Moment weg. Und das ist für mich, diese ganze Planung sorgt natürlich dafür, dass es man braucht viele Abstimmungen, bis man überhaupt zum Ergebnis kommt und dass man irgendwie eine Band anrufen kann. Ich erinnere mich hier vor 20 Jahren, Lübeck kämpft für seine Uni. Da hat Thomas Kötter, der jetzt auch Professor ist, hat als Asta-Chef die Proteste angeleitet und damals meine Band gebucht. Da sind wir natürlich umsonst nach Kiel gefahren und haben auf so einem Bus gespielt in so einem Meer aus 15.000 Leuten, die da rumgeschrien haben mit den gelben T-Shirts. Und heute hat man wahrscheinlich ein Problem, ja, was für Bands? Wo sind die denn?
Also ist vielleicht ein Grund. Also find die mal.
Unser TH Lübeck-Song, da haben wir auch mal während des Jubiläums einen Wettbewerb gemacht, einen Song-Contest. Aber es stimmt, wir denken die Musik vielleicht gar nicht mehr so stark mit oder umgekehrt, die Musik uns.
Ja, die Musik müsste sich vielleicht dann auch selber wieder in den Vordergrund spielen. Diese Verantwortung ist ja nicht auf der einen Seite zu suchen, sondern also früher gab es eben Bands, die für auch bestimmte Werte oder bestimmte politische Richtungen oder was Bestimmtes eben standen. Und da hat man dann diese Gruppen kontaktiert. Und jetzt würde ich sagen, als Profimusiker, ich wüsste jetzt gar nicht für eine Demo, wen ich da anrufen sollte gerade.
Auch wenn das der Fall ist, du hattest gerade auf die Arbeitsteilung beim Songschreiben abgespielt. Wo es auch so eine klare Arbeitsteilung gibt, ist im OP. Und wir hatten auch die wilden Straßenproteste und in den 60er Jahren gab es vielleicht keine Proteste, aber doch die ein oder andere Explosion im OP. Karl, vielleicht erzählst du uns mal, wie Anästhesie zu Beginn der 60er Jahre so funktionierte.
Ja, also die Anästhesie ist ja entstanden 1846, da fand die erste Narkose statt. Das war eine Gasnarkose, also damals mit Äther. Und in Boston, ganz berühmtes Datum, der Weltanästhesietag, der 16. Oktober. Na, viele Leute feiern den jetzt nicht, aber immerhin. Lange Zeit ist dann tatsächlich die Verwendung von Gasen für das Erzielen oder Auslösen von Narkose im Vordergrund gestanden. Gibt's jetzt immer noch, auch ganz prominent. Aber in den damaligen Zeiten war das schon der große Gipfel und die Hauptmöglichkeit, das zu machen. Das hat mit Äther angefangen und die anderen Begriffe, Chloroform kennen viele wahrscheinlich. Und dann gab's aber auch noch ganz andere Erfindungen und da immer irrere Substanzen, Methoxyfluoran wurde da verwendet und da hat alles toll geklappt und immer bessere Substanzen wurden eingesetzt, die schneller waren, die weniger Nebenwirkungen zunächst mal hatten und sowas. Aber dann gab es eine Problematik und zwar die Chirurgen waren auch nicht untätig, haben neben Skalpell und Pinzette auch noch andere Geräte verwendet und da kam dann das erste Mal das Elektrokoagulieren auf. Also die Blutstillung, wenn da irgendwo ein kleines Blutgefäß bei der Operation da noch offen ist und da ein bisschen Blut rausläuft, dann kann man da mit so einer Pinzette rangehen. Man macht einen Hochfrequenzstrom drauf und dann ist dieses Gefäß verödet oder verschlossen. Sehr erfolgreiche Sache, aber die beiden Fächer haben sich da überhaupt nicht richtig zusammengefunden, weil nämlich viele oder einige von den Gasen, die verwendet worden sind, explosiv sind. Und bei Einsätzen dieser elektrischen Koagulation hat es dann im OP fürchterliche Explosionen geben können. Nicht so, dass jetzt der ganze OP auseinandergeflogen ist, aber diese Gase waren ja hauptsächlich in der Lunge. Und wenn in der Lunge, an der Lunge oder im Bereich der Lunge gearbeitet worden ist und dort eine Explosion entstand, dann brauche ich, glaube ich, nicht groß erzählen, was mit der Lunge passiert ist. Das ist natürlich dann sehr dramatisch gewesen. Also es ist nicht so, dass da alles in Schutt und Asche lag. Aber für den Patienten war das natürlich sofort tödliche Angelegenheit. Und das war dann auch ein großer Anlass dazu, dass man mehr übergegangen ist zu gespritzten Medikamenten, also intravenös verabreichten Narkosemedikamenten. Und die haben dann, da konnte das natürlich nicht passieren. Später hat man dann wieder andere Gase entwickelt, die nicht mehr explosiv waren. Jetzt kommen wir gut mit den chirurgischen Methoden aus. Da kann jetzt ja nichts passieren. Also
das ist ja schon mal total beruhigend.
Ja, genau.
Das ist eine ganz andere Art von Krawall, die hier beschrieben wird.
Ja, allerdings, ja, genau.
Ja. Was zeichnet so eine Narkose heute aus? Also so im Vergleich?
Ja, also wir machen jetzt, ganz interessant ist, dass wir eigentlich noch Narkosen machen, von den Medikamenten her, die durchaus auch vor mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Elementen hätten gemacht werden können. Also die Medikamente, die ich in meiner ersten Anästhesieabteilung einsetzen konnte, die gibt's jetzt noch, werden nicht mehr so verwendet, aber sind zugelassen und werden wahrscheinlich weltweit sogar noch ganz häufig eingesetzt. Also das gibt's. Aber was der große Unterschied ist zu der damaligen Zeit, ist, dass wir eine enorm viel bessere Überwachung für den Patienten machen. Dadurch, jetzt, wenn ich meine ersten Lehrbücher anschaue, dann war dort genannt worden, dass ein Patient oder Patientin auf 5000 Narkosen die Narkose nicht überlebt. Das ist dort toleriert worden. Das ist halt eine gefährliche Angelegenheit und so ist es halt. Jetzt sind wir nicht mehr bei 1 zu 5.000, sondern bei 1 zu 300.000. Also
Wahnsinn.
Wenn wo 60 Leute in den 80er Jahren zum Beispiel gestorben wären, stirbt jetzt nur noch einer, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Also das ist schon ein enormer Unterschied. Und das ist hauptsächlich durch Überwachung, durch verbessertes Monitoring möglich gewesen. Sonst die ganz erstaunlich. Möglicherweise viele von den ganz alten Medikamenten sind jetzt noch im täglichen Gebrauch.
Ja, wir haben in Lübeck ja auch einen relativ großen Schwerpunkt auf Medizintechnik, Medizingeräteentwicklung und sowas. Und ich denke, das ist auch ein Beispiel dafür, was Fachhochschulen oder jetzt heißen sie Hochschulen für angewandte Wissenschaften so leisten können. Muriel, vielleicht erzählst du noch mal, welche Rolle diese Hochschulgattung bei Innovationen spielt.
Unglaubliche Brücken, die hier gebaut werden zwischen den Themen. Ich bin ganz begeistert. Ja, also die Mission, die die Hochschulen für angewandte Wissenschaften eint, ist, dass sie wirklich vor allem für ihre jeweilige Umgebung Lösungen schaffen wollen, Innovationen schaffen wollen. Das heißt, sie sind ganz nah dran an der Gesellschaft um sie herum. Das spiegelt sich zum Beispiel dadurch wider, dass die Professorinnen und Professoren, die berufen werden, eine Doppelqualifikation haben. Also die haben einen akademischen Werdegang, in der Regel durch eine Promotion ausgedrückt. Die haben aber auch in der Regel eine mehrjährige Berufserfahrung außerhalb des akademischen Bereiches. Und das bedeutet für uns an der Technischen Hochschule Lübeck zum Beispiel, dass viele kommen aus Firmen, Unternehmen, direkt um uns herum oder auch weiter weg und natürlich sehr genau wissen, was dort gebraucht wird, mit welchen Fragestellungen die sich gerade beschäftigen und diese Kontakte einfach auch sehr eng haben und das weitergeben, das ist nicht nur in ihrem eigenen Wirken, in ihren eigenen Forschungs- und Transferprojekten so, sondern ganz, ganz stark über die Studierenden spielen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass fast alle Abschlussarbeiten, die an der TH Lübeck geschrieben werden, zusammen mit Unternehmen, Kommunen, anderen gesellschaftlichen Akteuren durchgeführt werden und dadurch immer etwas thematisch im Vordergrund stehen haben, was eben genau diese Institution benötigt. Also wenn wir bei der Medizintechnik bleiben, kann ich ja unsere diesjährige Gewinnerin des Postel Ingenieurpreises nochmal an den Vordergrund stellen. Die hat sich zusammen mit der Firma Dräger oder bei der Firma Dräger damit beschäftigt, wie Stecker zwischen den medizintechnischen Geräten und eben der Steckdose so gestaltet werden können, dass sie tatsächlich auch den Sicherheitsanforderungen und Normen genügen. Das war mir auch nicht klar, aber sie hat gesagt, bis jetzt wird immer mit Ausnahmegenehmigung gearbeitet, weil die das noch gar nicht haben. Und dann gibt es sehr viele Anforderungen, die diese Stecker erfüllen müssen. Also sie müssen zum Beispiel mit einer Hand bedienbar sein, sie müssen leicht desinfizierbar sein, sie müssen so gestaltet sein, dass sie den Patienten möglichst nicht strangulieren können und ähnliches. Und da hat sie einfach aufgrund von, ich weiß nicht wie viele Anforderungen, Stecker entwickelt, auch im 3D-Drucker selbst hergestellt, die genau diesen Anforderungen genügen. Zwei verschiedene Formen sind dabei rausgekommen. Sie hatte die auch mitgebracht, die hatte man dann so in einer Hand und dann konnte man klack, klack machen, dann denkt man, wie irre, so was Kleines, was aber so eine hohe Bedeutung hat. Das war mir überhaupt nicht klar, dass es dieses Problem gibt. Und wie das zusammen mit einer Studentin und dem Unternehmen jetzt entwickelt werden kann, dass es eine Lösung gibt, vielleicht eine Patentanmeldung. Das ist so ein klassischer Weg bei uns, der einfach zeigt, es ist extrem relevant, dass wir reale Probleme versuchen, ich sage jetzt mal handfest, zu lösen. Und das zieht sich durchs ganze Fächerspektrum hinweg Und finde ich, ist ein unglaublicher Vorteil für all die Standorte, wo es so eine Hochschule für angewandte Wissenschaften gibt. Deswegen gibt es inzwischen auch schon so viele. Es gibt über 200. Da gehören die Privaten auch dazu. Private schießen aus dem Boden, muss man auch dazu sagen. Und was wir in Schleswig-Holstein nicht haben, aber in anderen Bundesländern, ist, dass die auch die einzelnen Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch verschiedene Standorte haben. Die sind also wirklich breit verteilt, dann auch verschiedene kleinere Städte. Es gibt ja auch in großen Städten, das ist nicht der Punkt, aber es gibt einfach sehr viele von ihnen, sehr weit verbreitet, einfach weil sie für das regionale Umfeld so eine große Bedeutung haben. Man kann mit uns auch so kooperieren, dass man in Labore nutzen kann. Also es ist nicht nur Wissen, es ist auch Infrastruktur. Und ich glaube, dass in einem Land, was so auch vom Mittelstand geprägt ist, diese Hochschulstruktur einfach enorm relevant ist.
Mhm. Dankeschön. Ich möchte nochmal eine Überleitung wagen. Mhm. Und zwar festhalten.
Jetzt nochmal ein Tusch. Genau.
Also, wir haben gerade gehört, dass die Studentin einen genormten Stecker entwickelt hat. Wo wir das Gegenteil von Normung wollen, ist in der Musik. Da möchten wir nämlich jedes Mal was Individuelles schaffen. Oder ist das so, wenn der Pop in den 60ern entstanden ist, ist der jetzt nicht vielleicht auch einfach ausgepoppt, Fabian?
Ja, was heißt der Pop? Also wenn ich das sage, dann meine ich einen Überbegriff, wenn man jetzt in den 60er Jahren, das muss man auch mal dazu sagen, für die Zuhörerschaft, wenn man in Popmusik gesagt hätte, wäre man sowohl von den Rock-, Soul-, Country-Musikern wahrscheinlich gelüncht worden oder hätte zumindest große Probleme bekommen. Da gab es riesen Streit um diese ganzen Begrifflichkeiten. Mhm. Du fragst das wahrscheinlich so mit Blick auf die Ausbildungsstruktur an einer Musikhochschule. Und natürlich fördern wir große Individualität und künstlerische Entwicklung. Und im Pop-Bereich ist es einfach so, dass diese, wir haben nicht die Epoche des Barock, der Klassik, der Romantik, sondern diese Genre- und Stilfolge ist viel schneller und man muss mehr an der Zeit sehen. Also ich würde erstmal sagen, so, wenn du fragst, ob sich das ausgepoppt hätte, für PopmusikerInnen als Überbegriff gelten einfach andere Gesetzmäßigkeiten, die müssen mehr an der Zeit dran sein. Also auf der einen Seite wollen wir das Zeit nehmen für diese kreative Auseinandersetzung, auf der anderen Seite sollen die und dürfen und müssen die Studierenden auch in der Lage sein, sich mit diesen Songwriting-Strukturen, wie sie jetzt bestehen, Songwriting-Camps, so auf Arbeitsteilung auch auskennen natürlich und auseinandersetzen. Schwierig. Ich glaube nicht, dass sich das erledigt hat, sondern dass einfach sich gerade diese neuen Strukturen finden. Zum Beispiel über sowas wie den Digital Learning Campus, wo wir mit der TH und Uni zusammenarbeiten, kommen dann so Projekte, Schnittstellenprojekte zu den Themen KI, VR, wo wir voneinander lernen können, unsere Studierenden, das ist ja nicht für Studierende jetzt per se gemacht, aber wo voneinander gelernt werden kann. Ich glaube, es braucht diesen strukturellen Wandel, dass die Hochschulen näher aneinander rücken, damit das eben nicht zu einer Sackgasse wird.
Da haben wir noch einen Innovationsimpuls und ich möchte auch noch einen ansprechen, der in den 60ern, wenn nicht gesetzt wurde, dann zumindest das erste Mal erfolgreich wurde. Und zwar gab es da die erste erfolgreiche kurative Herztransplantation am Menschen und zwar am 3. Dezember 67 durch Christian Barnard. Karl, du hast ja auch im Herzzentrum gearbeitet. Wie sieht das aus mit Herztransplantationen? Wie ist das heute?
Also der Effekt oder die Auswirkungen von dieser ersten Herztransplantation, die sind, glaube ich, kaum zu unterschätzen. Also das war so eine der großen Ereignisse, die auch so das Menschsein, was macht das den Menschen überhaupt aus und wie kann das sein, dass jemand mit dem Herzen eines dann schon begrabenen anderen verstorbenen Patienten weiterleben kann? Was macht es mit seiner Seele, mit seiner Psyche aus? Das ist gar nicht zu unterschätzen gewesen und hat, glaube ich, gerade in den ersten Jahren danach eine enorme Auswirkung gehabt. Die Herzchirurgie ist dadurch enorm gewachsen zu einem Fach, was so alles Mögliche, alles andere überstrahlt hat. Und da sind dann auch so Gründungen wie das Deutsche Herzzentrum in Berlin möglich gewesen. Und wir hatten dort in Berlin entweder das größte Transplantationszentrum oder zweitgrößte, das war immer nicht so ganz sicher, in Deutschland. Und da war das immer noch das große Ereignis, eine Herztransplantation. Wie es dann funktioniert, das war dort natürlich dann 20 Jahre später Routine und hat unproblematisch funktioniert, sehr häufig. Das ist ganz normal über die Bühne gegangen. Aber ein bisschen was von dieser Zeit ist noch übrig geblieben gewesen. Jetzt kaum mehr, oder jetzt hat sich das alles sehr stark verwandelt. Zum einen dadurch, dass so wenig transplantiert wird wegen des Organmangels, aber auch, weil jetzt so große Schwerpunkte von den Kardiologen gesetzt worden sind. Sehr viel kann man da jetzt schon mit anderen Methoden erreichen, so dass sich da dann wieder groß was verschoben hat. Aber der Startpunkt oder der Startschuss durch die erste Herztransplantation ist für das Fach der Herzchirurgie, glaube ich, kaum zu unterschätzen. Der hat enorm viel ausgelöst.
Karl, du hast eben von einem Rückgang der Spendenorgane gesprochen. Gibt es seit den 60er Jahren einen Rückgang der Spendenorgane?
Ja, ganz eindeutig. Ja, wesentlich weniger Spendenorgane haben wir jetzt zur Verfügung. Das ist, ja, es wird immer zurückgeführt auf die Bestimmungen, dass wir eben eine Situation haben, wo man aktiv zustimmen muss und nicht jetzt so eine Widerspruchslösung, wie ja eigentlich viele propagieren würden. Das heißt, wenn eine Situation eingetreten ist, wo eine Organspende möglich wäre, sinnvoll wäre und weil ein Patient hirntot geworden ist, aber seine Organe noch gut funktionieren, dann fängt erst ein großer Prozess an, ob überhaupt diese Organe entnommen werden können, verwendet werden können. Und das geht dann auch oft so weit, dass man das Ganze abblasen muss, weil irgendwelche Antworten, irgendwelche Zustimmungen nicht erfolgen und nicht einzuholen sind, aus welchen Gründen auch immer. Also das ist sicher ein größeres Problem und da leidet die Transplantationsmedizin, genauso die Nierentransplantationen, die ja zahlenmäßig noch wesentlich größer sind, das leidet da schwer drunter. Also da hat sich viel getan.
Ich stelle mir das für einen Mediziner, eine Medizinerin unglaublich schwierig vor, diese Transplantationen durchzuführen. Kannst du uns dazu was erzählen?
Also die Operation an sich ist technisch gar nicht so schwierig. Also da ist eine Bypass-Operation fast schwieriger, weil bei der Bypass-Operation müssen diese ganz kleinen Gefäße da aneinander genäht werden. Bei der Herztransplantation hat man ziemlich große Schnitte, die dann wieder, wenn das neue Organ im Brustkorb drin ist, wieder zusammengenäht werden können. Also technisch ist es gar nicht mal so aufwendig. Aber ist es natürlich schon immer noch ein enormer Moment, wenn jetzt plötzlich ein Herz, was zuerst mit einer in einer Kühlbox angeliefert worden ist, wenn das plötzlich im neuen Körper dann das Schlagen anfängt und tatsächlich dann alles übernimmt. Und der Effekt, wenn man da solche Patienten kurze Zeit später dann wieder besucht oder auf der Station hat und die mit dem man ganz normal reden kann, mit denen ihre Erfahrungen fragen kann und ihre Eindrücke, das ist schon eine ganz enorme Sache. Und immerhin schlägt dann ein anderes Herz da in der Brust. Das ist schon eine tolle Sache. Meistens merken die gleich beim ersten Aufwachen, dass sich die Situation verbessert hat, weil die meistens eine lange Geschichte der immer schlechteren klinischen Situation hinter sich haben. Die können fast nicht mehr Treppen steigen und so weiter. Und das geht dann plötzlich danach doch einigermaßen schnell wieder aufwärts.
Was für ein bunter Blumenstrauß an Errungenschaften aus den 60er Jahren. Hammer. Sehr schön. Ich würde gerne noch eine Abschlussrunde mit euch machen und von euch wissen, wenn ihr eine Zeitreise machen könntet, einfach mal für einen kleinen Ausflug, in welche Epoche würdet ihr reisen? Fabian.
Ich sage jetzt mal nicht 60er Jahre. Ich fände so, ich habe gerade kurz überlegt, so 20er Jahre, 60er Jahre und 80er Jahre finde ich spannend. Ich glaube, ich würde die 80er nehmen, als jemand, der in den 80er Jahren geboren ist. Ja, würde mich doch sehr interessieren. Ja, einfach mal zu gucken, ist auch auf eine andere Art und Weise auch aus pophistorisch, politisch, gesellschaftlich wichtig. Ja, ich nehme die 80er.
Mhm, Dankeschön. Ein Votum für die 80er. Karl.
Ja, noch ein Stückchen später, die 90er Jahre finde ich sehr, sehr interessant für mich, da, als dann die ganzen Veränderungen passiert waren, Mauerfall und verschiedene neue Entwicklungen, dieses unheimliche Aufbrechen und diese plötzliche Situation, dass diese Bedrohungen durch diese zwei Blöcke, die es da bis davor noch gegeben hat, dass die plötzlich weg war. Man hat gedacht, jetzt ist alles ganz perfekt, was jetzt sich nicht im längerfristigen Verlauf bewahrheitet hat. Aber das war eine tolle Zeit damals.
Mhm. Dankeschön.
Ich glaube, ich nehme die 60er Jahre. Ich würde aber die 2060er Jahre nehmen. Also mich würde wahnsinnig interessieren, was wir für Probleme dann gelöst haben werden. Genau, ob es diese Hochschultypen noch gibt, wie innovativ wir waren, wie wir in Sachen Klimawandel weitergekommen sind. Ich hatte ja riesen Hoffnungen, dass wir jetzt gerade so durchgerüttelt werden, dass wir bis dahin uns wieder auf einen positiven Weg gemacht haben. Vielleicht bestimmte Sachen es einfach nicht mehr gibt, die wir jetzt noch oder wo wir schon relativ nah dran sind, habe ich fast das Gefühl, so Krebserkrankungen oder ähnliches. Also würde mich total, total interessieren. Und ich glaube, privat ist auch interessant. Vielleicht gibt es dann Enkel.
Sehr, ich finde das total interessant. Ich würde nämlich einfach mal ins alte Ägypten reisen wollen.
Das ist aber ein Ort dann und eine Zeit.
Ein Ort und eine Zeit, das
nach
stimmt.
Nach Ort sind wir ja gar nicht gefragt worden.
Genau, das hätte mich total interessiert,
was da tatsächlich so passiert ist, weil die Quellenlage, ja, je weiter wir in die Vergangenheit gehen, doch immer schlechter werden. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht schreiben Sie uns auch in die Kommentare, welche Epoche Sie ausgewählt hätten und gerne mal besuchen würden. Wir freuen uns über Ihre und eure Rückmeldung und bewertet uns auch gerne auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Denn das hilft uns sehr bei der Bekanntmachung dieses Podcasts. Und ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder mit den 70ern. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
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 Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.